Liebe Freunde, ein junger Mann geht mit seiner Verlobten spazieren. Es hat gerade geregnet, sie kommen an eine Pfütze und er sagt, Vorsicht, Liebste, eine Pfütze. Und er hebt sie galant darüber weg, damit sie sich ihre neuen Salamanderstiefelchen nicht schmutzig macht. 3 Jahre nach der Hochzeit in der gleichen Situation sagt er, was öff, eine Pfütze. 13 Jahre nach der Hochzeit sagt er, hast du keine Ohren im Kuppe? Und 30 Jahre nach der Hochzeit sagt er, das war schon klar, dass du da Nein lutschen müsstest. So ist das oft mit der Liebe von uns Menschen, dass sie im Laufe der Zeit sich abnutzt und weniger wird. Mit Gottes Liebe ist das nicht so. Gottes Liebe nutzt sich nicht ab. Die ist unveränderlich, die ist ewig und die ist grundlos. Also wenn ein junger Mann zu einem jungen Mädchen sagt, du, ich liebe dich, da fragt das Mädchen ja nicht zurück, warum? Es gibt für das Wunder der Liebe keine Erklärung, auch nicht für das Wunder der Liebe Gottes. Aus allen Völkern der Welt hat Gott sich ein Volk rausgesucht, das war außerdem noch das halsstarrigste und kleinste von allen, nämlich das Volk der Juden, Israel. Und er hat dieses Volk aus ägyptischen Sklaverei befreit. Er hat es durch die Wüste geführt, er hat es nach Kanaan gebracht, er hat es reich gesegnet, ließ das Volk im Wohlstand leben. Und alles, was Gott von den Israeliten gefordert hat, das war, sie sollten keine anderen Götter anbeten und sollten sich nach seinen Geboten richten. Aber davon wollten die von Anfang an nichts wissen. Die wussten immer alles besser, die haben sich immer wieder anderen Göttern zugewendet und haben Gott verlassen. Israel, die große Liebe Gottes ist immer wieder fremd gegangen. Und Gott hat auf diese Untreue mit einer unendlichen Gelassenheit und Liebe reagiert. Und wie groß diese Liebe Gottes ist, das ist mir erstmal so richtig deutlich geworden, als ich mal im Krankenhaus gelegen habe. Da hat man ja eine Unmenge Zeit und da habe ich mal die Bibel von Anfang bis Ende in einem Ritt hintereinander weg durchgelesen. Und da ist mir was aufgefallen, was einem sonst, wenn man bloß so einen Abschnitt liest, gar nicht so richtig deutlich wird, nämlich die Bibel ist eine Liebesgeschichte. Es ist eine einzige Geschichte der Liebe Gottes zu den Menschen. Die Menschen beachten Gott nicht, aber Gott bleibt seiner Liebe treu. Die Menschen gehorchen Gott nicht, Gott bleibt seiner Liebe treu. Die Menschen lieben Gott nicht, Gott bleibt seiner Liebe treu. Und was auch passiert, und wie schwer ihn auch die Menschen enttäuschen, und wie oft sie ihm untreu werden, Gott bleibt seiner Liebe treu. Und weil die Liebe erfinderisch macht, da erfindet Gott immer neue Ausdrücke, um seinem Volk seine Liebe klar zu machen. Zum Beispiel steht in der Bibel so eine Liebeserklärung Gottes, da steht, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Das ist eine Liebeserklärung. Müsst ihr wissen, im alten Israel, wenn da einer verliebt war, hat sich in so eine Ische verknallt, sagen wir in Rebekka, da hat er so in seinen Handteller reingeschrieben, Rebekka, den Namen seiner Liebsten. Na, und wenn es langweilig wurde in Reli oder in Mathe, da hat er so in seine Hand reingelinst und geguckt, sieht den Namen seiner Liebsten, Rebekka, geht die Sonne auf. Wie so ein verliebter Guckel, wie so ein verknallter Teenager benimmt sich Gott den Menschen gegenüber. In meine Hände habe ich dich gezeichnet. Und die schönste von allen Liebeserklärungen, die hat er durch den Propheten Jeremia ausgerichtet. Da sagt Gott, ich habe dich schon immer geliebt. Hast du das schon gewusst? Hast du das schon mal gelesen? Siehst du, du selber bist das Beispiel für das, wovon ich hier rede. Da schreibt Gott, der Herr des Universums, an dich einen Liebesbrief, hier die Bibel, einen Liebesbrief. Und schreibt dir, ich habe dich schon immer geliebt. Und du hast es noch nicht immer gelesen, geschweige denn, dass du es beantwortet hättest. Die Menschen stellen sich dem Liebeswerben Gottes gegenüber immer wieder taub. Und obwohl sie ihm die kalte Schulter zeigen, Gott bleibt seiner Liebe treu Jahrtausende lang. Jahrtausende lang der gleiche Vorgang. Die Menschen laufen Gott davon. Und Gott läuft den Menschen hinterher. Laufen schickt Gott Propheten, die Menschen wieder zu ihm zurückrufen sollen. Aber die Menschen bringen die Stimme Gottes zum Schweigen, indem sie einen Propheten nach dem anderen umbringen. Aber Gott bleibt seiner Liebe treu. Und schließlich hat er nur noch einen, den er zu den Menschen schicken kann. Einen einzigen. seinem eigenen, einzigen, einzigartigen Sohn, Jesus. Der ist sein letzter Versuch. Der ist sein letzter Liebesbeweis. Der ist die einzige und die letzte Chance für die Menschheit. Der ist das letzte Wort Gottes an die Menschen. Und auch er wird von den Menschen umgebracht. Ihr wisst es ja, sie haben ihn an ein Kreuz genagelt. Das, was ich euch bis jetzt erzählt habe, das hat Jesus selber mal erzählt, in Form einer Geschichte, wo er von sich selber gesprochen hat. In dem Gleichnis von den bösen Weingärtnern, das steht im Lukas-Evangelium Kapitel 20. Da ist ein Weinbergsbesitzer, der schickt Boten zum Weinberg, aber die Weingärtner bringen die Boten um. Das ist schon die ganze Geschichte. Und diese Geschichte bedeutet, der Weinbergbesitzer ist Gott, der Weinberg ist die Welt, die Boten sind die Propheten und die Weingärtner sind die Menschen. Und nachdem die alle Boten umgebracht haben, da fragt sich nun der Eigentümer des Weinberges, was soll ich machen? Ich werde meinen einzigen Sohn zum Weinberg schicken. Sie werden es nicht wagen, ihm etwas anzutun. Als die Pächter erkannten, dass der Sohn kam, beratschlagten sie. Das ist der Erbe. Wenn wir den aus dem Weg räumen, gehört der Weinberg uns. Und sie zerrten ihn vor den Weinberg und töteten ihn. Was meint ihr wohl, fragte Jesus nun seine Zuhörer, was der Besitzer des Weinberges mit diesen Pächtern tun wird? Er wird kommen und sie töten und den Weinberg an andere verpachten. Aber sowas gibt's doch überhaupt nicht, meinten kopfschüttelnd die Zuschauer. Für die meisten von euch ist es heute nicht das erste Mal, dass Gott dich ruft. Er hat es x-mal versucht, dich zu erreichen, aber er hat dich noch nicht erreichen können. Du hast ihm noch keine klare Antwort gegeben. Du bist ihm ausgewichen. Du hast ihn hingehalten mit Ausreden. Du hast seine Liebeserklärung noch nicht erwidert. Gott möchte, dass du ihn liebst. Und ich möchte dich mal darauf aufmerksam machen, dass es dabei um deinen Vorteil geht und nicht um seinen. Also Gott kommt auch ohne dich zurecht. Oder denkst du vielleicht, es nützt ihm irgendwas, wenn irgendein Geschöpf dieser Erde ihn verehrt? Also ob du für oder gegen Gott bist, das ändert an der Größe Gottes überhaupt nichts. Aber ob der große Gott der beste Freund deines Lebens ist, das ändert dein kleines Menschenleben total. Deine Rebellion gegen Gott, nur die geht jedenfalls nach hinten los. Damit schadest du dir nur selber. Um deinetwillen sollst du ihn lieben. Damit dein Leben gelingt, also Gott hat keinen Vorteil von dir, den Vorteil hast du. Und wenn ich dich auffordere, Gott zu suchen, dann fordere ich dich auf, dein Bestes zu suchen. Und deshalb bitte ich dich in deinem eigenen Interesse, verwirf Jesus nicht, wenn er dich heute wieder zu Gott nach Hause einlädt. Jesus fordert dich zu nichts auf, was dir schaden könnte. Der verlockt dich nicht zum Saufen, bis deine Leber kaputt ist. Und der verführt dich nicht zum Huren, bis deine Ehe kaputt ist. Der verdammt dich nicht zum Heucheln, bis dein Gewissen kaputt ist. Der verlangt von dir Gehorsam. Und Gehorsam gegen ihn, das ist Glück für dich. Eigenartigerweise versuchen die Menschen dauernd ihr Glück irgendwo anders zu suchen. Außerhalb und ohne Jesus. Viele Menschen, wir haben es ja gerade von dem gehört, der hier gestanden hat und erzählt hat, die suchen es im Saufen oder im Sex. Na, weil viele junge Menschen hier sind, will ich mal was zu dem Thema sagen. Ich meine, zunächst mal kannst du ja dankbar dafür sein, für die Gabe der Sexualität, die Gott in dein junges Menschenleben reingelegt hat. Das ist ein Geschenk Gottes. Bloß mit jeder Gabe, die Gott uns gibt, gibt er auch eine Aufgabe und einen Bereich. Also zum Beispiel die Füße sind zum Laufen da und die Nase zum Riechen und nicht umgedreht. Und so gibt es für jede Gabe einen Aufgabenbereich und bei der Sexualität ist das eben die Ehe. Und alles, was sich an Sex außerhalb der Ehe abspielt, ist nicht im Sinne des Erfinders. Also ich muss ein Beispiel klar machen. Du spielst vielleicht gerne Fußball. Ja, du kannst natürlich bei euch im Hinterhof mit so einer alten, zerknautschten Cola-Dose rumholzen. Das ist natürlich kein Spiel. Wenn du da Angst haben musst, du haust eine Scheibe ein oder gibt Krach mit den Nachbarn. Das Spiel macht dann Freude, wenn du dich dorthin begibst auf den Platz, der dafür geschaffen ist. Es gibt ja Fußballplätze, da kannst du auch nicht machen, was du willst. Dort herrschen ja bestimmte Regeln. Aber wenn du dort spielst, macht das Spiel Freude. Da kannst du laufen. Innerhalb dieses Bereiches. Und so ist das mit der Sexualität genauso. Na klar kannst du Sex machen, auf die Schnelle, auf dem Heimweg, im Gebüsch, nach dem Kino. Das hat doch nichts mit dem zu tun, was Gott dir wünscht, was du erleben solltest. Ein kleines bisschen Angst beim Geschlechtsverkehr, das nimmt doch schon den Spaß an der ganzen Sache. Wenn du Angst haben musst, dass du ein Kind abkriegst, oder jemand vorbeikommt, die Eltern dich erwischen, oder AIDS, oder so. Was Gott dir gönnt, das erlebst du nur in dem Rahmen, den er auch dazu geschaffen hat. Und deswegen ist es gut, dass man bis dahin wartet, bis man in diesem Rahmen angelangt ist, nämlich in der Ehe. Also, manche sagen ja, nee, wie soll man das machen, dass man sich da so lange enthaltsam lebt? Ja, pass mal auf, wenn Gott so genial gewesen ist, dass der so was Herrliches erfunden hat, wie die Sexualität, da ist doch auch anzunehmen, dass die Gebrauchsanweisung, die er dazu gegeben hat, genauso genial ist. Ich meine, das macht doch jeder vernünftige Mensch, wenn er sich irgendeinen neuen Gegenstand irgendwas kauft, dass man die Gebrauchsanweisung benutzt. Natürlich, du musst es ja nicht machen. Du kannst deinen neuen Mohair-Pullover, den du für 287 Mark in der Boutique gekauft hast, den kannst du ruhig bei 90 Grad in die Waschmaschine hauen. Da hast du am Schluss dann hier so ein Ding, da kannst du vielleicht deinen Tamagotchi noch eine Nachtmütze draus häkeln. Das kannst du ja machen. Oder wenn du ein paar Schlittschuhe kaufst. Und da siehst du, da steht in der Anweisung drin, warten Sie mit dem Schlittschuhlaufen, bis das Eis hart geworden ist. Da kannst du dich dann hinstellen und sagen, das ist ja grausam von diesem Erfinder und Produzenten von Schlittschuhen, dass der von mir Enthaltsamkeit bis zum Winter erwartet, bis es fest geworden ist, das Eis. Nur du Döskopf, es hat keinen Sinn, beim Frühlingswetter loszufahren, weil es dann einbricht. Weil du dann einbrichst. Verstehst du, mit ein paar Frühlingsgefühlen in Sex reinsteigen, das bringt nichts. Warte, bis deine Beziehung fest geworden ist, bis Gott durch seinen Segen eine feste Grundlage geschaffen hat. So, und dann kann es losgehen, dann könnt ihr eure Pirouetten drehen. Der sicherste Weg, um glücklich zu werden, ist... Wer haut meinen Puls hier ab, was? Der sicherste Weg, um glücklich zu werden, ist, wenn du dich nach den Regeln richtest, die Jesus sich für dich ausgedacht hat. Und der sicherste Weg, unglücklich zu werden, ist, wenn du ohne Jesus lebst. Wenn du Jesus nicht brauchst, wenn du ihn ablehnst, wenn du sagst, ich gestalte mein Leben alleine, dann ist das Einzige, was dich noch erwartet, das Gericht. An vielen Stellen redet die Bibel ganz klar und deutlich davon, dass am Ende ein Gericht kommt, eine Abrechnung. Dass wir nochmal vor Jesus erscheinen müssen, dass wir uns nochmal vor ihm rechtfertigen müssen. Für alles, was wir gemacht, gesagt, getan, gedacht, nicht gesagt haben und so weiter. Ich lese euch mal eine einzige Stelle vor aus der Bibel, wo in der Sprache der Bibel und den Bildern von damals das beschrieben wird. Das letzte Gericht. Ich sah einen großen weißen Thron und erkannte den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen, sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Dann wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern aufgezeichnet waren. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Das ist ein Bild von diesem großen Thron, was die Bibel gebraucht. Ich will das mal in ein Bild unserer Zeit übersetzen. Ihr alle wisst, wie das ist, wenn man bei Aldi einkaufen geht, kommst du in irgendeinen Supermarkt rein, egal, am Anfang nimmst du dein Körbchen, und dann marschierst du da durch die Regalreihen durch, und dann kriegst du von allen Seiten die interessantesten Angebote. Und egal, wie viel du mitnimmst, und egal, wie lange du dich in dem Supermarkt rumtreibst, am Schluss, da stehst du vor der Kasse. Und du musst auspacken und bezahlen. Und so ist das mit unserem Menschenleben auch. Wir marschieren los, und da kriegen wir von allen Seiten die interessantesten Angebote gemacht, und jeder versucht natürlich möglichst viel mitzunehmen im Leben. Egal wie viel du mitnimmst und egal wie lange du dich hier auf diesem Planeten rumtreiben darfst, am Schluss, ganz am Schluss, da steht die Kasse. Da stehst du vor Gott, du ganz alleine. Und da fällt der Scheinwerfer von Gottes Klarheit nochmal voll auf dein Leben. Und da heißt es dann, komm Kollege, jetzt packen wir mal aus. Jetzt gucken wir mal, was du zusammengelebt hast. Verstehst du? Da wird dein Lebenskörbchen nochmal ausgepackt. Und da kommt das alles raus. Auch das, was du verdrängt hast, wofür du dich schämst, was du nach unten geschoben hast, was du nicht mehr wahrhaben wolltest. Mensch, verstehst du, das kommt alles nochmal raus. Und deswegen ist das Entscheidende im Leben, dass du, bevor du vor Gott antreten musst im Gericht, dass du vorher die Dinge rausschmeißt, die nicht in dein Leben gehören. Also mit anderen Worten, dass du vorher Gott um Vergebung bittest. Die wichtigste Frage im Leben ist, wie komme ich durch das Gericht? So hat es Bonhoeffer mal gesagt. Der alte Luther hat gesagt, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das heißt, wie kriege ich mein Leben hin, mein Leben, in dem dauernd irgendwas schief geht, wie kriege ich das so hin, dass ich am Ende vor dem heiligen Gott mal bestehen kann? Freunde, keiner von uns kann vor dem heiligen Gott bestehen. So wie wir sind, sind wir zunächst alle weiter gar nichts als verloren. Aber Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Deswegen stellt sich ja Jesus an den Rand unseres Lebens, wie heute Abend wieder, und ruft uns runter. Weil er uns retten will. Weil er eben nicht will, dass wir im Gericht verurteilt werden. Wenn du Jesus als deinen Retter nicht annimmst, da bleibst du verloren. Und das meint Jesus, wenn er mal gesagt hat, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und verdammt sein, das heißt ewig von Gott getrennt sein. Wenn du dein Leben nicht mit Gott verbringen willst, jetzt, dann wird Gott dich auch nicht zwingen, dass du deine Ewigkeit mit ihm verbringst. Also Gott ist nur fair. Der gibt dir nur das, was du selber willst. Und wenn du sagst, ich will mit Gott nichts zu tun haben, wird er sich dir nicht aufzwingen, weder jetzt noch später. Nach deinem eigenen Willen wird sich Gottes gerechtes Gerichtsurteil richten. Und wenn du nach dem Motto lebst, wie in dem Kinohit vom kleinen A-Loch hier, wir wollen sündigen, dem Himmel kündigen, na dann ist das deine Sache. Ist das vielleicht dein Lebensmotto? Oder die beiden toten Hosen? Wir wollen nicht ins Paradies. Ja, wenn das dein Lebensmotto ist, du musst ja nicht. Kein Mensch zwingt dich. Bloß die Frage ist, wo geht's denn dann hin? Für solche Leute, die diese Melodie der toten Hosen singen, wir wollen nicht ins Paradies, wir wollen mit Gott nichts zu tun haben. Für die hat Gott später nachträglich nachrüsten müssen, die gute Schöpfung, und hat die Hölle einrichten müssen. Wer nicht bei Gott sein will, der muss ja irgendwo bleiben. Und ich möchte, dass der Gedanke an ein Gericht, an eine Verlorenheit, an die Hölle, an den zukünftigen Zorn Gottes, dass der dich erschreckt. Ich möchte dich heute Abend mal erschrecken. Ich möchte, dass du wenigstens anfängst, mal darüber nachzudenken, wie das sein könnte, wenn es wahr ist, was ich hier sage. Wie du dann mal dastehen willst, wenn du vor Gottes Gericht stehen wirst. Also heute kann ich dir nur helfen, dann geht das nicht mehr. Und ich fordere mal alle von euch, die ihr euch so stolz Atheisten nennt, ich fordere euch auf, dass ihr heute Abend nach Hause geht und mal nicht den Fernseher einschaltet, sondern euch hinsetzt und eine Stunde nur über diesen einen Gedanken nachdenkt, wenn das wahr ist, was der Pfarrer gesagt hat. Wenn das wahr ist, was in der Bibel steht mit dem Gericht, was mache ich dann? Ich behaupte, ihr seid bloß zu faul und zu feige, auch nur eine einzige Stunde diesen Gedanken auszuhalten. Ich wäre ja froh, wenn ich über dieses Thema gar nicht erst reden müsste, aber ich muss darüber reden, weil wenn ihr verloren geht, weil ich euch nicht gewarnt habe, würde ich ja die Schuld dafür bekommen. Wenn ich euch nicht vor den Konsequenzen der Sünde gewarnt hätte, und die eigentliche Sünde, das ist der Unglaube. Also die Behauptung, mir ist Jesus egal, ich brauche den nicht. Der ist für mein Leben überflüssig. Viele Leute denken, Sünde, das ist, da muss man irgendwas Böses gemacht haben. Zum Beispiel im Supermarkt immer eine CD gemaust haben oder ein paar Kugelschreiber mitgenommen oder so. Ja, das ist auch eine Sünde, aber das ist ja eben Ausdruck einer Haltung, nämlich der Haltung, ich mache mein Gesetz selber und ich mache, was ich will. Bloß es gibt viele Leute, die haben noch nie im Supermarkt eine CD geklaut. Und die haben noch nie ihre Frau betrogen und noch nie ihre Finanzerklärung gefälscht. Sondern das sind hochmoralische, anständige, humanistisch gesunde Menschen. Wenn die der Meinung sind, ich brauche Gott nicht, sind sie trotzdem verlorene Sünder. Viele denken, Sünder, das sind immer bloß die, die was Böses gemacht haben, und die Guten, das sind sozusagen die Christen. So ist das überhaupt nicht. Christen sind Menschen, die zugeben, dass sie Sünder sind. Das ist der Unterschied zwischen uns und anderen. Der Einzige. Die zugeben, dass sie Sünder sind. Und die sagen können, ich habe aber einen gefunden, der mir meine Sünde vergibt. Das ist der eigentliche Unterschied. Aber wer sich hinstellt und sagt, mir ist Jesus egal, ich brauche ihn nicht. Naja, das ist eben einer, der die Liebe Gottes verschmäht. Verstehst du, es geht doch hier im Verhältnis zu Gott nicht darum, ihr Gesetz zu halten oder nicht zu halten. Hier geht es um eine Liebesbeziehung. Und wenn einer sagt, mir ist Gott schnupp egal, dann bedeutet das, er verschmäht die Liebe Gottes. Kannst du dich daran erinnern, wie das bei dir war? Oder manche sind vielleicht von euch in dem Zustand, wo du in irgendjemand anderen so richtig verknallt gewesen bist. Und wenn der andere, in den du so richtig verknallt bist, dich nicht beachtet, da denkt man ja, das zerreißt einem das Herz. Da siehst du, da kannst du dir mal vorstellen, wie sich Gott fühlt, wenn der sieht, wie du sein Geschöpf durchs Leben gehst und ihm die kalte Schulter zeigst. Du gehst vielleicht durchs Leben, hast dich noch nie gedankt, kümmerst dich gar nicht um den. Damit tust du Gott weh. Gott ist doch nicht ein Stein oder ein Klotz oder was. Er ist ein Vater mit einem liebenden Herzen. Und die Liebe gilt dir. Ich war mal vor vielen Jahren mit dem Jörg zusammen, da waren wir in Schwerin. Und da musste der wegen irgendeiner wichtigen Sitzung nach Berlin fahren. Und am Abend kam er aus Berlin wieder eingedüst. Von der wichtigen Sitzung hat er mir überhaupt nichts erzählt. Er hat mir nur erzählt, er war mal zu Hause vorbeigucken, weil er damals in Berlin wohnte. Und da hatte es Zoff gegeben mit seinem Sohn. Und da hatte der dem eine geschwalbt. Und als der Jörg mir das erzählte, da lag der Kleine in Berlin in seinem Bettchen und schlief. Für den war die Sache schon längst gegessen. Aber verstehst du, das Herz des Vaters, das war noch nachts um 11 unruhig, weil er seinem Jungen eine kleben musste, weil es da eine Auseinandersetzung gegeben hatte. Mensch, Gott hat ein Herz. Und er möchte, dass du ihn lieb hast. Es geht, ich sag's nochmal, um eine Liebesbeziehung. Aber wenn du Jesus gleichgültig gegenüberstellst und sagst, ja, ist mir völlig egal. Und wenn du ohne ihn durchs Leben gehst und wenn du sagst, ich bin okay, ich brauche keine Vergebung. Wenn du nichts mit ihm, mit seinem Kreuz, seiner Kirche zu tun haben willst, dann bist du nichts weiter als verloren. Das gilt auch dann, wenn du zwar Jesus an ihn glaubst, aber ihn nicht an die erste Stelle in deinem Leben gesetzt hast. Also entweder hat Jesus die erste Stelle in deinem Leben oder gar keine. Eine andere als die erste kommt doch für ihn als den Sohn Gottes überhaupt nicht in Frage. Wenn du Jesus erstmal von der ersten Stelle deines Lebens verdrängt hast, da hast du ihn überhaupt verdrängt. Wie konnten es denn eigentlich damals die Leute aus der Geschichte hier, diese Pächter, wagen, dass sie den Sohn verdrängt und verworfen haben? Sie konnten es wagen, weil sie eine lange Zeit der Straflosigkeit hinter sich hatten. Die haben eine Untat nach der anderen begangen, einen Propheten nach dem anderen umgebracht, ohne dass ihr Herr sie auf der Stelle bestraft hätte. Und das hat sie ermutigt, um unverschämter zu werden. Undankbare Menschen, die missbrauchen die Güte Gottes bis zum heutigen Tage. Du sagst vielleicht, ich glaube nicht an Gott, der ist mir doch völlig egal. Auf den pfeife ich und auf seine Gebote sowieso. Aber der hat mich ja deswegen noch nie bestraft. Mir geht's doch gut, ich bin gesund, ich habe keinen Krebs, ich bin nicht blind. Ich kann also ruhig so weitermachen wie bisher, Gott tut mir ja gar nichts. Denn Gott ist ja, falls es ihn überhaupt geben sollte, Gott ist ja gnädig. Ja, Freunde, Gott ist gnädig. Und bis zu dieser Minute lebst du von seiner Gnade. Und er hat seine Gnade durch die Sendung seines Sohnes ja bewiesen, indem er den straft und nicht dich. Aber wenn du seinen Sohn verwirfst, dann hör mal auf, mit Gottes Gnade zu rechnen, dann fang mal an, mit Gottes Zorn zu rechnen und seinem Gericht. Uns wird immer vorgeworfen, wenn wir von Gericht und sowas reden und Verdammnis, wir würden den Menschen Angst einjagen. Na klar, was denn sonst? Im Gericht für ewig verdammt zu werden, ist doch das Furchtbarste, was es gibt. Kein Mensch kann sich ausdenken, was das in Wirklichkeit ist. Keine menschliche Fantasie kann sich das vorstellen, was das bedeutet, Hölle. Was hast du für eine Vorstellung von der Hölle? So wie im Bilderbuch beim Wilhelm Busch, wo so ein Teufelchen die Seele von der frommen Helene an der Mistgabel hat und durch den Kamin nach unten saust und unten so ein großer Kessel und da hocken ein paar Teufelchen drumherum und da heißt, huhu, haha, der heilige Franz ist auch schon da. Also so wie im Kinderbuch, so ist die Hölle nicht. Ich lese euch mal ein paar Sätze vor, was die Bibel über die Hölle schreibt. Da heißt es hier im Thessalonischer Brief, Jesus wird kommen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen wollen und denen, die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die werden Strafe leiden, das ewige Verderben, fern von dem Angesicht des Herrn. Das ist Hölle. Fern sein müssen von dem Angesicht des Herrn. Ich will es mal versuchen, Ihnen ein Bild dir klar zu machen. Als mein Vater älter war, ihr wisst ja, die älteren Leute, die haben manchmal so viele Hörschwierigkeiten und das Telefonsystem war auch nicht in Ordnung in der DDR. Also jedenfalls, ich rufe den manchmal an, ich wähle die Nummer und fange an zu reden, sage, guten Tag, hier ist Theo, Vater, wollt mal gucken, wie es dir geht. Da sagt er, ist da jemand? Nur ich in Zahlen lauter, ja, hier ist Theo, ich wollte mal fragen, wie es dir geht. Scheint keiner dran zu sein, höre ich den sagen, legt er auf. Ich wähle die Nummer wieder. Hallo, hier ist Theo aus Karl-Marx-Stadt, kannst du mich hören? Höre ich wieder, wie der sagt. Scheint keiner dran zu sein und legt auf. Verstehst du, ich habe die Stimme meines geliebten Vaters gehört. Der war zu Hause. der hat vielleicht sogar meinen Anruf erwartet. Aber ich konnte mich mit ihm nicht verständigen, weil irgendwas in der Leitung drin war, ich weiß nicht was. Verstehst du, wenn was in der Leitung zwischen dir und Gott dazwischen ist, das ist das, was die Bibel Sünde nennt, da gibt es keine Verständigung mehr, da kannst du schreien und brüllen, so viel du willst. Und das eine Ewigkeit lang. Es kommt eben der Punkt, wo es nicht mehr geht, zu bereuen zum Beispiel. Das ist dann zu spät. Die Hölle hat sozusagen einen großen Eingang, aber die hat keinen Ausgang. Das ist das Gemeine an der Hölle. Die da reinkommen, das sind Ungläubige, sicher. Aber eins steht fest, es wird in der Hölle keine Atheisten geben. Sondern in der Hölle wird es nur welche geben, die erkennen müssen, ich habe mich geirrt und es ist wahr, was die Bibel sagt. Und die eine Ewigkeit mit der Erkenntnis leben müssen, ich habe mich in meinem Leben falsch entschieden. Die Hölle hat sozusagen wie ein Fenster, wo du rausgucken kannst oder musst. Stehen kannst, da drüben, am Tisch Gottes, da hätte ich sitzen können. Dort, wo die feiern und dort, wo die essen, dort steht meine Tischkarte. Und ich, Idiot, ich habe die Einladung damals in Waren abgelehnt. Verstehst du, das ist Hölle. Fern sein müssen von Gottes Angesicht, na, das ist doch furchtbar. Und davor sollen wir uns da auch fürchten. Jesus selber hat gesagt, fürchtet euch vor Gott, der in die Hölle werfen kann. Und es wäre mir lieber, es fangen ein paar von euch an, sich vor der Hölle und der Verdammnis zu fürchten, und du flüchtest dich in die Arme von Jesus, als dass du leichtsinnig weiter so tust, als ob es das alles überhaupt nicht gäbe. Und den Vorwurf, wir würden hier die Menschen durch Angstmacherei in den Himmel treiben, also den lehne ich als absolut blöde ab. Wenn du zum Arzt kommst und der untersucht dich und der sagt zu dir, sie haben eine ganz gefährliche Blinddarmentzündung. Sie müssen auf der Stelle operiert werden. Wenn das nicht in der nächsten Stunde passiert, sind Sie ein toter Mann. Da sagst du doch nicht, also Herr Doktor, kommen Sie mir nicht von der Seite. Hören Sie auf mit Ihren Drohungen. Versuchen Sie jetzt nicht mehr Angst einzujagen. Na klar kriegst du Angst, wenn dir ein Fachmann sagt, dass dein Leben in Gefahr ist. Und wenn du nicht völlig verblödet bist, wirst du genau das tun, was der Onkel Doktor dir empfiehlt. Denn der sagt das doch nicht zu dir, um dich zu schocken, sondern um dich zu retten. Seine Diagnose ist doch nicht eine Quälerei für dich, sondern das soll doch deine Rettung sein. Freunde, die knallharte Diagnose der Bibel über uns Menschen, die lautet, ohne Jesus verloren. Egal, ob du Buddhist, Muslim, Atheist, Humanist oder halber Christ bist. Und das ist mir lieber, wenn nach der heutigen Predigt wenigstens ein paar von euch sich vor dem Gericht Gottes fürchten und sich von Jesus retten lassen, als dass ihr leichtsinnig darüber feigst und dann verloren geht. Was heißt hier Angstmacherei? Ich habe eine Angst, es könnten welche von euch verloren gehen. Weil ihr nicht geglaubt habt. Und ich könnte von Gott zur Rechenschaft gezogen werden, weil ich euch nicht klaren Wein eingeschenkt habe. Ich muss mich doch für meine Arbeit und für meine Predigten vor Gott genauso verantworten, wie du für deine Arbeit und für dein Reden. Und am nächsten Tage wird Jesus zu mir sagen, ich habe dir eine Botschaft gegeben, hast du sie weitergegeben. Ich habe dir einen Befehl gegeben, in meinem Namen zu reden. Hast du in meinem Namen geredet? Oder hast du dir deine eigenen Gedanken bloß gemacht? Und ich wage ihn nur auszusprechen, weil Jesus selber ihn ausgesprochen hat. Also ich würde mir nicht wagen, in einer Predigt so weit zu gehen. Jesus ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Der hat seine Predigt mit diesem Satz aufgehört und dann ist er weitergegangen. Ich möchte nicht damit aufhören. Ich möchte dir nochmal sagen, was Gott unternommen hat, damit du nicht in das Gericht musst und damit du nicht in die Verdammnis musst. So sehr, so steht in der Bibel, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Verstehst du, das ist Gott nicht egal, was aus dir und deinem Leben wird, sondern da hängt er sich rein, bis dahin, dass er sich ans Kreuz reingehängt hat, um deine Schuld zu ertragen. Denn einer muss ja für deine Schuld bezahlen. Entweder zahlt er am Kreuz oder du in der Hölle. Es gab mal vor einiger Zeit im Musical, was inzwischen wieder aufgeführt wird, Jesus Christ, Superstar. Und da kommt am Schluss die Kreuzigungsszene. Und der das gespielt hat, der Rainer Schöne, der diese Rolle von Jesus hatte, der hat sich oft mit mir über diese Rolle unterhalten. Und da sagt er, was denkst du, was das für eine körperliche Anstrengung ist, wenn du 10 Minuten lang mit dem Rücken zum Publikum so auf der Bühne stehen musst. Ja, ihr lieben Leute, der Rainer Schöne, der konnte dann hinterher die Hände ja wieder runterklappen. Da ging er in seine Garderobe, dort hat er sich Bier reingelassen und geduscht und dann hat er es noch bezahlt gekriegt. Das war jetzt der Ader. Das war aber damals, als Jesus starb, nicht so, sondern das war live. Der konnte die Arme nicht runterklappen, der musste hängen bleiben in der Sonnenhitze, bis er starb. Und dem haben sie kein Bier zu trinken gegeben, dem haben sie Essig gegeben. Und der hat sie bezahlt gekriegt wie ein Schauspieler, sondern der hat da mit seinem Blut bezahlt, damit du nicht durch das Gericht musst, sondern Freispruch kriegst. Kennst du irgendeinen, der das für dich gemacht hat? Der sein Leben für dich eingesetzt und gelassen hat? Mensch, ich frage dich, was kann denn Gott noch mehr tun, als seinen Sohn für dich zu opfern? Welchen Beweis deiner Liebe willst du denn noch? Worauf wartest du denn noch? Ich bitte dich, anstelle von Christus, der damals mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hing, ich bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott. Das mag sein, dass ich mich heute an manchen Stellen ein bisschen hart ausgedrückt habe. Aber ich habe aus Liebe geredet. Jedenfalls möchte ich, dass ihr mir wenigstens das abnehmt. Ich habe aus Liebe geredet, um euch vor eurem Unglück zu bewahren. Ich wollte euch doch nicht mit dem Gericht drohen. Sondern ich wollte euch vor dem Gericht warnen. Eine Drohung, die kommt ja meistens aus dem Hass. Aber eine Warnung, die kommt aus der Liebe. Mensch, Jesus liebt dich. Und er will, dass du nicht zu den Verlierern, sondern zu den Gewinnern der Geschichte gehörst. Mensch, wollt ihr wirklich so weit gehen, eure Seelen zu verlieren? Wollt ihr wirklich ohne einen Retter leben und sterben? Wir machen jetzt Schluss. Du hast eine Menge Informationen gehört in dieser Woche. Meinetwegen kannst du alles vergessen, was du hier gehört hast. Aber das eine, das bitte ich dich, das vergiss nie wieder. Gott hat dich unendlich lieb.
Wer dieser Botschaft des heutigen Abends mit einem Beifall, wer darauf mit einem Beifall reagiert, das kann ich ja nur so verstehen, dass ihr dem zustimmt. Und wer gerade geklatscht hat, der kann sich ja mal prüfen, ob er diesen Weg, den der Theo gerade gezeigt hat, selber gehen will. Wenn nicht, war das ein falscher Beifall. Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt beten wir zusammen. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du nicht verschwommen rumgeschwafelt hast wie manche Diplomaten, sondern dass du klare Rede, Klartext geredet hast. Und dass du uns vor lauter Liebe auch die Konsequenzen verkehrter Wege gezeigt hast, weil du uns warnen willst, das ist uns klar geworden. Aber hab Dank, Herr, dass du nicht nur zeigst, wo wir verkehrte Wege gehen, sondern dass du auch den richtigen Weg zeigst. Und dass du nicht nur zeigst, sondern dass du uns hilfst, dass wir diesen neuen Weg gehen können und dass wir ihn durch deine Vergebung überhaupt beginnen können. Wir danken dir dafür, dass du uns gerade ein neues Leben aufgeblättert hast und hast uns reinschauen lassen wie in ein aufgeschlagenes Buch und hast uns alle eingeladen, diesen Weg zu gehen. Hab Dank, dass dein Licht heute in unser Leben gefallen ist. Das ist manchmal erschreckend, wenn wir unsere Sünden sehen. Und es ist gleichzeitig wunderbar, weil wir merken, was sich alles ändern kann und ändern muss. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns hilfst, den ersten Schritt zu dir zu tun und die vielen Schritte mit dir zu gehen. Amen. Herr, der Theo, der hat ja heute Abend eine Alternative aufgezeigt, eine Alternative zu dem Leben der meisten Menschen auf dieser Erde. Wisst ihr, was Alternative heißt? Alternative kommt aus dem Lateinischen und heißt alternatus, heißt anders geboren. Und das will Jesus uns sagen. Jesus hat mal gesagt, wenn ihr nicht alle von Neuem geboren werdet, dann könnt ihr nicht in die Familie Gottes kommen. Also der christliche Glaube, das hat ja der Theo auch deutlich gemacht, das ist nichts Angeborenes. Sondern dazu muss man neu geboren werden. Und neu geboren wird man für dieses Leben mit Jesus Christus als Kind Gottes, durch den Heiligen Geist. Und den Heiligen Geist, der uns auf Gottes Gedanken bringt, der uns hilft, dass der Widerwille gegen Gott überwunden wird, der immer wieder in uns auftaucht. Dieser Heilige Geist ist ein Geschenk, das Jesus Christus uns macht. Herzen hat, diesen Weg mit Jesus will ich gehen. Und ich nutze jetzt diese Entscheidungshilfe, nach vorn zu kommen.